Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend.
Das letzte Mal, als wir beide hier sprachen, das war 2020, da brach ja gerade Corona über uns herein. Und ihr wart gerade am Anfang der Dreharbeiten zu Mona und Marie. Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte, die ja nun morgen Abend im ZDF laufen wird. Aber erstmal musstet ihr ja von hier auf jetzt unterbrechen nach nur 4 Tagen. Wie war das?
Das stimmt, das war im März. Ich weiß es noch gut. Ich hatte vorher noch Auftritte mit In My Sixties und dann fing der Dreh an und ich glaube, es war der 4. Tag morgens. Da war ernste Stimmung und der Regisseur, der Produktionsleiter, alle standen da und das ganze Team stand im Kreis und es wurde gesagt, wir müssen abbrechen. Da sind diese Zahlen und Ansteckungen und wir können das jetzt nicht mehr machen. So, da wurde abgebrochen. Das war relativ tragisch, weil wir waren mit großer Energie aufgebrochen, hatten 3 Sachen schön gedreht, 3 Tage schön gedreht und Looks und verschiedene Locations und da war man ja noch gar nicht dran gewöhnt. Also inzwischen haben wir uns ja an so viel gewöhnt. Und das war eine ganz komische Situation. Wir hatten alle das Gefühl, das ist was Existenzielles. Und wir hatten auch das Gefühl, das muss sein. Also es gab damals auch schon die gesagt haben, oh komm, können wir doch weitermachen. Und die sozusagen vernünftig waren und sagten, es ist hart, aber das muss jetzt sein, sonst verbreitet sich das immer weiter. Zu den letzten gehörte ich auch. Also es war so eine Mischung, dass man sagte, das ist richtig. Wir haben ja ganz nahe Kontakte, nicht nur Maskenbildner und Garderobieren, sondern auch wir DarstellerInnen untereinander. Das war vollkommen richtig, diese Entscheidung so zu treffen, aber es war so ein Stoß ins Herz irgendwie. Das war ja das, wir haben uns seit Wochen darauf vorbereitet. Das war so ein Abgewürgt. Das ist eine ganz komische Situation. Man wusste ja auch gar nicht, wann es denn klappen wird, wie es weitergeht. Das war so eine Ratlosigkeit. Es war eine Hilflosigkeit auch. Also schon das Bewusstsein, es passiert hier gerade was Gravierendes, was wir noch nicht erlebt haben und wir müssen reagieren, aber was wird das für eine Bedeutung für uns haben? Und dass wir es dann wirklich drehen konnten, Anfang diesen Jahres jetzt, Januar, Februar, das war ein totales Geschenk.
Wie hat sich denn dieses letzte Jahr, so diese verordnete Vollbremsung, dieser Stillstand für dich angefühlt?
Ja, ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Ich war eh überlastet, ich hatte einen zu vollen Plan. Und das gilt jetzt nur für mich. Ich weiß, was für Dramatik das ist für viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber es hat mich sozusagen organisch ausgebremst. Und ich habe mir anhand dieser von außen kommenden Ausbremsung klar gemacht, dass ich das eigentlich in mein Leben integrieren muss, so eine Pause oder so Pausen, ohne dass eine Katastrophe von außen passiert. Das ist so die Lehre, die ich selber daraus gezogen habe.
Viele deiner Kollegen auch gerade, aber auch viele Menschen überhaupt in dieser Zeit haben gesagt, diese Zeit hat sie demütiger und dankbarer gemacht, auch für die kleinen Dinge des Lebens.
Das stimmt. Natürlich war alles, was wir erlebt haben, was wir erleben konnten in diesem Jahr, wo so viel weggebrochen ist, hatte eine andere Bedeutung. Das konnten wir anders wahrnehmen. Also mir ging es so, ich will ja gar nicht von wir. Jeder hat es anders erlebt. Aber dass es wenigstens noch den Grunewald gab, dass ich in den Wald gehen konnte und laufen kann ich gerade nicht wegen Knie, aber walken oder mit dem Fahrrad fahren, die Dinge alleine gingen ja, dass man noch rausgehen konnte, also phasenweise. Das war zum Beispiel ein großer Grund für Dankbarkeit. Und wie wunderbar dieser Grunewald, dass es den gibt mitten in dieser Großstadt, so viel Wald und dass ich nicht das Gefühl hatte, ich bin eingeengt, dass das noch möglich war. Aber schon war ich natürlich dankbar, dass ich da durchgekommen bin. Das ist schon sehr nahe gekommen. Aber es stimmt, du hast recht, wir haben das, also dieses Gefühl von Dankbarkeit für das, was da ist, ist gekommen und auch der Genuss daran, so sich mit Einzelnen, man durfte ja nicht mehr in großen Gruppen, was weiß ich, Geburtstage feiern oder Feste feiern und so. Und das hat ja dazu geführt, dass man sich entscheiden musste für 1 oder 2 Personen. Und das hat auch das Kommunikationsverhalten, finde ich, verändert, jedenfalls bei mir. Ich habe daraufhin beschlossen, ich mache nicht mehr diese großen Feste sowieso nicht, weil es sowieso schöner ist, wenn man zu zweit oder zu wenigen ist und sich ganz anders unterhält. Es kamen andere Gespräche dann.
Kommen wir auf deine Dreharbeiten. Mona und Marie, die quasi dann genau ein Jahr später realisiert werden konnten, nämlich in diesem Jahr im März. Und da gab es ja einige Schwierigkeiten, zum Beispiel mal eben einen Weihnachtsmarkt hinzuzaubern.
Ja, das hat die Ausstattung dann wirklich fabelhaft hingekriegt. Also das kriegen sie dann schon hin. Das sind Profis und natürlich, das musste dann eben alles neu gemacht werden. Da haben wir auf einem Platz in Düsseldorf so und so viel Quadratmeter. Das war dann begrenzt. Da durfte man nicht über die Strecke, über dieses Karree dann hinausgehen. Aber dieses Karree, das Weihnachtsmarkt darstellte, war total perfekt gemacht. Bis hin zu den Gerüchen.
Und ich glaube, es fing dann sogar in echt auch noch an zu schneien.
Ich glaube, ja, das kam uns zugute. Denn du hast es eben gesagt, im März haben wir gedreht, das stimmt ja nicht. Wir haben Januar, Februar gedreht. Ja. Und da war es wirklich, das war näher an einer wirklichen Weihnachtsstimmung dran, als es im Jahr davor, 2020, im März gewesen wäre. Und das kam uns sogar dann noch entgegen. Da kam so ein kleiner Schnee. Es war saukalt. Wir haben alle total gefroren, weil es ja auch so eine Nässe, es war so ein Schnee, der nicht lange hielt. Mhm. Und man wurde so nass und wir saßen alle irgendwie in den Autos mit Wärmflaschen und Thermoskannen und Handschuhen und jeder kam nur raus, wenn er gerade dran war. Da waren viele Komparsen, aber es war so logistisch wirklich ziemlich schwierig zu machen, weil da auch eben keiner aufhört. Es war ein Platz, da waren keine schnellen Aufenthaltsorte für uns Schauspielerinnen und Schauspieler. Da musste man irgendwie in die Autos gehen, in die Sprinter oder so und da schnell wieder ins Warme. Ich erinnere mich, diese Tage waren relativ, also physisch relativ hart, aber gehört ja zum Drehen. Das ist ja manchmal ist windig. Wir hatten, als wir dann in Norddeutschland waren, einen tierischen Wind und auch Kälte. Also es war schon sehr kalt. Da waren wir aber ganz tapfer.
Und ich habe gehört, es gab Aufregung um den Königspudel, der ja auch eine große Rolle spielt bei euch in der Geschichte.
Die Szenen mit dem Hund hatte ja Ulrike, meine Freundin und Kollegin Ulrike Kriener, die meine Schwester das spielt. Es wird ja erzählt, ich bin die Frau, die den Hund hat, aber ich bin so eine unsympathische Kuh, die sich gar nicht so um den Hund kümmert. Und die nette Schwester, die nette, friekige, alte 68er Schwester kommt dann. Wir können uns nicht leiden, aber sie hat sofort Kontakt zu dem Hund. Und deswegen hat sie natürlich als Schauspielerin auch mit dem Hund mehr kommuniziert und hat das dann mehr mitgekriegt, dass er Durchfall hat oder so. Das ist mir gar nicht mehr so im Kopf.
Du spielst auf jeden Fall die Mona. Was ist das für ein Typ? Was ist das für eine Rolle?
Mona ist eine ganz blöde Kuh. Mona ist eine richtige, doofe Düsseldorfer Tusse, die sich über den Mann definiert, die ganz viel Geld für Klamotten ausgibt, aber auch nicht so richtig hip, sondern so sehr statusorientiert. Und die denkt, mit ihrem Status kann sie irgendwie alles machen, andere kujonieren, die ist nicht nett zu anderen Leuten. Also die ist so eine altmodische Art von Gattin. Das fand ich natürlich super zu spielen. Das wollte ich auch gerne spielen, weil es sehr konträr ist zu den Rollen, die ich oft gespielt habe. Ich habe ja weidlich immer diese Alt-68er und Hippie-mäßigen Frauen und so, habe ich rauf und runter gespielt. Da muss ich nicht nochmal haben. Und diese hat mir wirklich Spaß gemacht, denn es gilt ja dann auch bei so einer unsympathisch wirkenden Person auch das zu schaffen, dass die Menschen, die zuschauen, sich mit der irgendwie connecten können. Mhm. Dass irgendwo eine Identifikation doch auch passieren kann. Und das finde ich dann das Spannende an so einer Rolle.
Die Figur hat ja auch mit der Maren im richtigen Leben so überhaupt nichts zu tun.
Nee, sehr wenig. Also es war die Alternative an Frau sein, die ich nicht gewählt habe. Das war damals, was weiß ich, 67 habe ich Abi gemacht, bin Jahrgang 49. Da gab es schon noch Frauen, die das gewählt haben. Also irgendwie, ich mache das Studium nicht zu Ende. Hauptsache, ich verheirate einen Mann, der fertig studiert hat, bin dann Anwaltsgattin oder so und repräsentiere und gut, ziehe vielleicht auch Kinder groß. Aber so, ich bin dadurch definiert, dass ich einen Mann habe, der eben das Geld hat. So, und der hat sie nie Feminismus oder irgendwie, dass Frauen selbstbestimmt leben, das hat sie nie irgendwie interessiert. Sie hat geguckt, dass sie irgendwie also genug Geld hatte, um Klamotten zu kaufen, so ungefähr. Ich übertreibe jetzt unwesentlich, aber es geht in die Richtung.
Was muss denn insgesamt eigentlich eine Rolle haben, dass sie dich packt? Dass du sagst, Mensch, das interessiert mich, das will ich machen.
Ja, ich möchte nicht irgendwas reproduzieren, was ich schon mehrfach gespielt habe. Ich möchte was Neues entdecken. Böse und unsympathisch finde ich immer gut, weil wir ja im Fernsehen sehr viele Rollen immer haben, wo wir sind ja immer nett, gerade 20.15 Uhr Filme, die sind immer, sind jetzt Gott sei Dank mehr weibliche Hauptfiguren, auch manchmal so ein bisschen ältere, obwohl es ist dann immer gleich Oma oder Ehefrau oder Witwe oder, also das ist immer sehr familienorientiert.
Aber ich finde, auch da ist ein positiver Trend zu beobachten,
ja,
tatsächlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist ein positiver Trend, aber im Wesentlichen ist es doch so, die sollen nett sein und ein bisschen humorvoll schon, aber so ein Schmunzelhumor und der keinem so richtig wehtut, damit möglichst viele gucken und das akzeptieren. Das ist, hat ein bisschen mit diesem 2015-Denken zu tun. Mhm. Wir müssen viele eine hohe Einschaltquote kriegen und da sollen möglichst wenig Leute sich an was stören und möglichst viele sollen es gut finden. Dann wird die Frau eben nett. Und das hat zu einer starken Uniformierung des Frauenbildes geführt, weil die alle irgendwie wahnsinnig nett sind, patent und irgendwie so ein bisschen...
Patent ist auch so ein Ausdruck, ne? Patent,
ja, so ein Ausdruck
ist das eigentlich?
Ja, Jahre, so Patent.
Ja, ja.
So das da dürfen sie schon sein, aber so richtig sperrig und so richtig selbstbestimmt dann auch wieder nicht. Und dafür fand ich dann eine schöne Abwechslung, einfach eine relativ unsympathische, auch altmodische Frauenfigur, das ist ja ein altes Frauenbild, ein vorfeministisches Frauenbild sozusagen, das zu spielen. Und natürlich ist das Wesentliche, dass wir eine schöne Entwicklung dann haben, dass es irgendwann wird diese Frau auch geknackt. Und zwar durch ihre Schwester und durch das, was da an Gruppendynamik, an Zweierbeziehungsdynamik, an Schwesterndynamik zwischen den beiden passiert. Aber es dauert eine Weile. Und diesen Weg finde ich schön und den finde ich unüblich. Und ich habe selten, sehe selten Filme, wo das so nachvollziehbar gezeigt wird. Auch dieses konservative Denken, da ist sie ja völlig stringent in sich. Da funktioniert sie. Das ist auch nicht mal zu sehr überzogen, sondern so funktioniert sie eben. Und dann auf einmal, man sieht so richtig, wie es irgendwie Klick macht im Hirn, so nach und nach ab einer bestimmten Zeit, wie sie im Gehirn was umlegt, was da auch passieren muss, damit sie umdenkt. Also das sieht man auch im Verhältnis dann zur Tochter und Schwiegertochter und Sohn. Also sie lebt ja in einer Welt, die sie sich auch zurecht gebastelt hat. Also sie zieht den Sohn vor und sie projiziert ganz viel Positives auf diesen Sohn, der aber in Wirklichkeit gar nichts macht, was sie aber nicht geschnallt hat. Der ist gar nicht beruflich erfolgreich, der vertuscht es vor ihr, weil er auch Angst hat und so. Also die ganz vielen Lebenslügen kommen auf den Tisch in diesem Film. Und das nimmt eine schöne Wendung.
Und ich durfte ja schon einige Passagen sehen von dem Film. Und wenn man das so sieht, man hat wirklich den Eindruck, ihr hattet den Spaß eures Lebens beim Drehen. War das tatsächlich so? Und gab es da so spezielle Szenen, an die du dich noch erinnern kannst, wo du sagst, ja, das war irgendwie besonders?
Ja, naja, wir haben wirklich, es war einfach ein Riesengenuss, mit Ulrike zu spielen. Ulrike Kriener und ich, wir haben schon öfter zusammen gespielt, unter anderem bei Klimawechsel von Doris Dörrie. Und wir sind eben auch privat befreundet und sie ist so eine tolle Schauspielerin und ich. Wir haben uns beide tierisch drauf gefreut und es war dann auch einfach ganz toll. Da muss man gar nicht groß reden. Also wir haben eine Humorebene zusammen. Mir hat großen Spaß gemacht, zum Beispiel diese Kiff-Szene, wo sie ist ja die alte Kifferin und alte Hippie-Frau, die irgendwie alternative Sachen macht mit Massagen und irgendwie, sie will immer das Alternative. Sie findet auch total blöd, wie ich lebe. Was wechselseitig ist. Und dann irgendwie ist alles kaputt und alles Mist und keiner hat mehr Geld. Und dann sagt sie, komm, wir rauchen ein. Und ich lehne das ab. Und sie drängt es mir so ein bisschen auf. Und dann wird es so locker. Dann wird meine Figur, die Mona, auch so ein bisschen locker. Und allein diese Szene, wo wir, glaube ich, an meiner Küche als Figur sitzen und sie gibt mir dieses Joint. Ich sage, ach komm, nein, komm. Ich will das gar nicht. Und dann widerstrebend nehme ich so ein Zug und dann wird es einfach ein ganz schöner Tag, der dann irgendwie damit endet, dass wir dann vor dem Weihnachtsbaum wirklich ziemlich schräg tanzen und so. Das ist mir in guter Erinnerung.
Ein absolutes Dream-Team auf jeden Fall. Mona und Marie morgen Abend um 20.15 Uhr im ZDF. Maren, lass uns nochmal auf dieses Jahr hier 2021 gucken. Du wurdest ja ausgezeichnet mit dem Ehren-Comedy-Preis.
Ja.
Erst nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle,
danke.
Das kann man ja auch nochmal sagen. Es gab Standing Ovations. Wie hat sich das angefühlt? Was ging dir da durch den Kopf?
Ja, die Standing Ovations, die waren ja bevor ich den Preis
bevor du gesprochen hast, ja.
Ja. Das ist schön. Standing Ovations sind immer schön. Ich habe nur das Gefühl, das machen sie wahrscheinlich bei jedem, der diesen Ehrenpreis kriegt. Also das kann man dann nicht so unterscheiden. Ich hatte ja eine, also wenn ich zum Beispiel spiele mit meinem Programmspiel und die machen Standing Ovations am Schluss, dann weiß ich, die haben das alle gesehen. Jetzt bei den Standing Ovations beim Comedypreis, gut, es gab eine schöne Würdigung, es gab eine wahnsinnig schöne Laudatio von Hazel Brugger.
Absolut,
fand ich auch. Und das war hinreißend und toll und es gibt mir schon das Gefühl, dass jetzt gewürdigt wird, was vielleicht vor vielen Jahren, als ich die erste Sendung hatte, Nachtschwester Krollmann in den 90ern, gar nicht gewürdigt würde.
Das also, ging mir nämlich so ein bisschen durch den Kopf, ja. Vielleicht so eine späte Genugtuung, wenn man da steht und die Menschen stehen da mit Standing Ovations.
Das ist schon schön, das hatte auch schon viel davon, also von der Würdigung. Also ich bin natürlich ja immer kritisch und denke, ja, alles Inszenierung und so. Das hatte schon eine Herzlichkeit und das hat mich auch berührt. Also das war schön, weil es auch ein bisschen eine späte Genugtuung einfach war. Mhm. Und ein Ausgleich für die Nichtwahrnehmung in früheren Zeiten, wo ich irgendwie immer nicht doch so ganz reinpasste in das Bild von Humor, was es gibt und so. Und jetzt schnallen sie das. Und das ist natürlich wahnsinnig schön. Das ist ja der Branchentreff für die Humorschaffenden, der Comedypreis. Und dass die das sozusagen, dass ich das amtlich jetzt habe, dass ich da so gesehen werde, das ist natürlich schon sehr schön.
Du hast dann deine Rede gehalten, komplett frei. Ich würde mal sagen, das war so ein liebevoll leicht sarkastischer Rundumschlag, den du da veranstaltet hast. Du hast in dieser Danksagung aber natürlich auch nochmal dein berufliches Leben Revue passieren lassen. Wie war das so, die Begegnung quasi mit dir selbst nochmal? Also das, wenn andere über einen sprechen, was man so alles gemacht hat, ist das eine. Aber wenn man das selber auch nochmal so Revue passieren lässt, was hat das mit dir gemacht?
Das tut ganz gut, sich das klarzumachen, wie der Weg war. Also dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ich gewürdigt werde. Der Anfang war doch schwierig. In den 80ern das erste Bühnenprogramm zu machen. Da hatte ich noch gar nie eine Frau auf der Bühne gesehen, die ihre eigenen Texte machte. Dass es eine gab, nämlich Lisa Fitz, die ein Jahr vor mir ihr eigenes Bühnenprogramm gemacht hat, habe ich dann erst gemerkt, als ich auf einmal so, ja, als meine Sensibilität da wach gerüttelt war. Und dann habe ich irgendwie gehört, spät nachts wurde ihr Bühnenprogramm im Radio übertragen. Dann habe ich sofort gesagt, ach, die muss ich kennenlernen. Und es gab damals die Partnerinnen. Das waren so wie Evelyn Hamann für Loriot. Da haben ein Mann hat ein Kabarett gemacht oder eine Satiresendung oder überhaupt geschrieben und für die Frau sozusagen mitgeschrieben. Und das waren dann tolle, die war ja toll, die Evelyn Hamann, die war ja wunderbar. Aber das waren Frauen, die sozusagen im Universum der Männer vorkamen und die Texte auch geschrieben kriegten. Und wir, die alleine als Frauen auf die Bühne kamen, sind auf große Skepsis gestoßen. Also allein schon, das wurde professionell abgewertet. Es wurde gesagt, das ist ja kein Kabarett. Das ist ja Frauenkabarett. So wie in manchen Stellen gesagt wird, bei der Literatur, das ist ja keine Literatur. Literatur machen Männer. Frauen machen Frauenliteratur. So, es gibt jetzt eine Kategorie von Frauenliteratur, die man auch nicht irgendwie jetzt in die höchste Literatur einordnet. Aber das wird ja generell gesagt bei Frauen und es wird dann schon durch die Benennung wird abgewertet. Und so ging es uns schon damals beim Kabarett. Es kamen abwertende Worte. Ich habe ja immer gesungen, ich habe ja immer anhand der Popmusik das Frauenbild erklärt. Am Anfang war das so, dass sie die Lieder haben sie noch akzeptiert, weil das Frauen singen, hatte man schon mal gehört, das ist okay, auch eben von der Popmusik, aber dass sie das, was ich dazwischen gesagt habe, das war denen zu viel. Und dann kam schon mal halt die Klappe, Mädel, quatsch nicht so viel, sing lieber oder solche Sprüche.
Das hast du das übrigens ja auch in deiner Rede gesagt.
Genau.
Und dann darauf Bezug genommen, dass kein Mensch lachte und es gar keine Pointe war, was schlimm genug ist.
Genau, da habe ich gemerkt, die finden das gar nicht schlimm. Die finden das normal. So, es hat sich noch gar nicht so viel geändert in diesem Frauenbild. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass es eben so Namen gibt wie die tolle Caroline Kebekus oder Tane oder Enissa Amani oder es gibt ja jetzt wirklich Frauen, die ihr eigenes Ding machen. Aber das ist eine neuere Entwicklung, selbst wenn sie über 10 Jahre jetzt her ist, auf mein Leben bezogen. Ich bin 72 und ich habe mit Anfang 30 angefangen. Ist das eine Riesenentwicklung gewesen? Also von diesem Zustand, selber auf die Bühne zu gehen und angegriffen zu werden oder verachtet zu werden, ignoriert zu werden, das ist ja eigentlich genauso schlimm, bis zu dem Punkt heute, wo gesagt wird, die ist, kriegt den Ehrenpreis. Das ist eine Riesenentwicklung.
Es gab ja auch neue Folgen von Kreumann. Wie geht denn das jetzt weiter?
Ja, Kreumann, wir dürfen noch mal drei machen. Das ist immer, wird immer von Jahr zu Jahr eigentlich erst entschieden. Mhm. Ich denke, wir machen noch mal zwei oder drei, das ist noch nicht raus, nächstes Jahr. Wir wollen eigentlich ein anderes Format mal machen. Ich will auch nicht auf dem Sendeplatz nachts um 23:30, auch wenn es die ARD ist, verenden, ehrlich gesagt. Und wir machen immer da so schöne kleine Spielfilme, die kurz sind, aber wirklich Spielfilmqualität haben. Und das finde ich, das ist ein großer gedanklicher und kreativer Aufwand. Und ich finde, das soll anders zu sehen sein. Und wir überlegen, ob wir mal in Richtung 90 Minuten auch mal was machen, auch wo ich dann also vielleicht verschiedene Rollen spiele oder so. Also das ist noch ganz ungeklärt, das müssen wir erst noch besprechen. Und so bis es soweit ist, werden wir, glaube ich, aber noch mindestens, ich denke, zwei Sendungen Kreumann machen wir weiter. Es ist, ist natürlich ein sehr schönes Format, was ich sehr liebe, und es gibt mir so viele Möglichkeiten.
Ich liebe das. Das ist einfach so genial. Und außerdem kann man es in der Mediathek sehen. Das sollten wir an der Stelle
Gott
auch noch
sei Dank. Gott ja, sei Dank. In der Mediathek Dank. Und einiges stehen auch auf YouTube.
Lass uns kurz noch sprechen über dein wunderbares Programm In My Sixties.
Wir werden immer, glaube ich, in der Bar Jeder Vernunft hier in Berlin oder im Tipi spiele ich immer so zweimal im Jahr oder so, treten wir nochmal auf mit der Band.
Und es ist ja ein sehr persönliches Programm. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber für die wenigen, die es noch nicht gesehen haben.
Ja, das ist ein Programm über meine, also ich sage immer, ich wollte einfach feiern. Ich wollte mein persönliches Jubiläum 50 Jahre Pubertät feiern mit diesem Programm, weil ich so in meinen 60ern dann darauf zurückgeguckt habe. Und es ist eine Beschreibung des Frauenbildes der Zeit anhand der Popmusik. Und Dusty Springfield war meine Heldin, die fand ich ganz toll als Sängerin und ich singe ganz viel von ihr. Mich hat immer so in letzter Zeit so ein bisschen gestört, so die Wahrnehmung der 60er Jahre, dass immer gesagt wurde, ja, toll und irgendwie hip und super und alle waren auf einmal emanzipiert. Für mich war das ein sehr rückschrittliches Jahrzehnt bis 67 kam, also bis die Vorboten von 68 kamen, haben eigentlich die 50er Jahre noch angedauert. Vor allem, was das Frauenbild angeht. Ich erzähle zum Beispiel in dem Programm auch die Vergewaltigungswitze, die sehr gerne als Witz einfach erzählt werden. Da sind wir wieder beim Thema Humorbereich und Frauenfeindlichkeit des Humorbereichs. Mhm. So, das mute ich den Leuten zu. Und das, ja, das ist eine gute Stelle immer, weil da die Leute auch schlucken. Und ja, ich nehme sie dann aber wieder mit. Und jedenfalls sind sie dann nachher wieder glücklich. So. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass es eben keineswegs nur einen Grund zur Nostalgie gab in Bezug auf diese Zeit. Erstens hat das mit der Befreiung relativ spät angefangen, spät in der zweiten Hälfte der 60er. Zweitens ist vieles auch noch gar nicht, auch dann nicht befreit worden. So, und da lohnt es sich hinzugucken. Und da geben die Schlager, die Popmusik, gibt ganz gut Aufschluss über diese Entwicklung. Das ist unterhaltsam, es ist emotional. Ich liebe diese Lieder oder singe auch Lieder, die ich nicht geliebt habe, erzähle dann warum. Und es ist so, dass viele im Publikum wirklich sehr gut anknüpfen können. Und zwar nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, die das nämlich auch blöd fanden. Und die sich auch damit zumindest heute unwohl fühlen, dass es damals so war. Und das ist eine Show, die Leute sehr emotional wahrnehmen. Und am Schluss ist es einfach immer sehr, sehr warmherzig und da hat man so eine Epoche dann wieder nochmal durchgemacht, gemeinsam, also die Band und ich und das Publikum. Das ist ein sehr schöner Abend.
In My Sixties, da freuen wir uns drauf, im nächsten Jahr entweder in der Bar oder im Tippi. Was steht denn sonst noch an spruchreifen Projekten jetzt im neuen Jahr?
Also, ich habe ein Kinoprojekt. Es gab letztes Jahr, gab es den Film Enkel für Anfänger mit Anna Lauterbach und Barbara Suko.
Großartiger Film.
Wo wir drei Rentner spielen, die einen Inhalt suchen und sich jetzt um sozusagen Enkel kümmern. Und was dann passiert und was es in denen auslöst. Und dieser Film, der hatte auch natürlich das Pech, da hatten wir Ende Januar, glaube ich, 2020 Premiere und der lief sehr gut an und dann kam der Lockdown und dann war der gebremst. Der wurde aber noch, als es wieder ging, also vor allem mit Open-Air-Kino, wurde der sehr, sehr breit gezeigt. Also das ist ein richtiger Film für die ganze Familie, weil alle Altersgruppen angesprochen werden. Die Eltern, die in der Mitte sind, die Großeltern, also unsere Generation, die sich um die Enkel kümmern, um die Kinder. Also es wird sehr, sehr witzig und sehr schön verknüpft. Und das war klar, dass dieser Film ein Potenzial hatte oder ja, einen Erfolg hatte, der nicht ganz zahlenmäßig ausgeschöpft werden konnte. Aber der kam wahnsinnig gut an und lief dann in allen Freilichtkinos und hat doch noch ganz gute Zahlen erbracht, sodass die Produktionsfirma gesagt hat, wir trauen uns an eine Fortsetzung.
Ach, wie toll!
Das ist das, was wir im April dann drehen.
Witzig, aber mit Hintergrund.
Wirklich toll. Die Basis ist immer das Buch. Die Basis sind immer die Dialoge, ist die Geschichte. Es ist immer das Buch, ob es jetzt meine Auftritte bei In My Sixties sind, ob es Kräumann ist oder ob es eben Enkel für Anfänger ist oder Mona und Marie. Das ist total wesentlich, was jemand gedacht hat und in welche Form und welche Worte es gepackt wurde. Und bei Enkel für Anfänger fand ich auch so super, vor allem die Figur von Heiner Lauter. Aber im Grunde habe ich diese Rolle angenommen, weil ich die Figur von Heiner Lauterbach so doll fand.
Ach.
Und ich fand meine Rolle gar nicht so doll, habe sie dann, aber sie ist ja so ein bisschen konventioneller, aber ich habe es dann schon auch gerne gespielt.
Ich fand die schon sehr komisch.
Doch, deine die hatte auch eine schöne Entwicklung.
Auch im Zusammenspiel mit Halmer natürlich, das war wirklich.
Ach, ich liebe Günther Maria Halmer. Das war wunderbar. Das war wunderbar. Er spielt diesen knarzenden älteren Mann, der sich gar nicht verändern will. Das spielt er so wunderbar. Das war auch ein großer, also das war einfach eine große Freude, das zu drehen. Aber auch mit Barbara Suchowa, die zum ersten Mal eine komische Rolle spielte.
Absolut,
das
als Hippie.
War mir gar nicht so klar.
Ja.
Sie sagte dann, ich spiele entweder die Intellektuellen oder die Huren. Hat sie gesagt, spielte sie bis jetzt immer. Hat ja bei Fassbinder gespielt.
Ja. Da spielte sie, ja. Auf jeden Fall ganz tolle Protagonisten.
Ja.
Also ich habe den Film geliebt und ich freue mich auf eine Fortsetzung. Jetzt können wir dich aber erstmal sehen, morgen Abend mit Mona und Marie im ZDF um 20.15 Uhr. Maren,
ja. Ich
danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute, erstmal schöne Weihnachten.
Ich danke dir, Marie.
Guten
dir
Rutsch
auch.
Und alles, alles Liebe fürs neue Jahr.
Dankeschön dir auch und lass uns gesund bleiben und vernünftig bleiben und auf dem Teppich bleiben alle.